Wir hören zur Predigt heute aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus im ersten Kapitel. Ich ermahne euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas, der vierte, ich zu Christus. Wie, ist etwa Christus zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr wäret auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Liebe Gemeinde, was feiern wir eigentlich am Reformationsfest? Immerhin bewirkte das Reformationsgeschehen mit seinen Auswirkungen und der zumindest von lutherischer Seite versuchten Einigung mit Rom, die misslang, letztendlich die Spaltung der Kirche. Ist das ein Grund zum Feiern? Wohl kaum, denn gerade haben wir Paulus gehört, wie er die Christen in Korinth ermahnt und vor Spaltungen warnt. Ich ermahne euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein. War das Reformationsgeschehen und die Reformation so gesehen ein Angriff auf die Einheit der Kirche? Eine Revolution gegen die bestehende kirchliche Ordnung und Hierarchie? Wir können und wir dürfen an einem Tag wie heute nicht verschweigen, dass die Reformation am Ende auch ein von Herrschern und Machtinteressen missbrauchtes Reformgeschehen war. Die Kirche gelangte aus den damaligen Machtverhältnissen und Abhängigkeiten des Papstes in Rom in noch viel größere Abhängigkeiten der jeweiligen Landesherren. Und wo sich lutherische Reformation meist noch bemühte, die Einheit mit der Kirche alle Zeiten in einer richtig verstandenen Katholizität zu wahren, strebten andere Gruppen eine völlig neue Sicht und eine Neuinterpretation des Evangeliums nach 1500 Jahren an. Auch das, liebe Gemeinde, müssen wir uns einmal deutlich machen. Ich nenne nur die Wiedertäuferbewegung. Was 1500 Jahre in der Kirche galt, sollte auf einmal durch kluge Leute mit besonderer Einsicht ungültig geworden sein. 1500 Jahre Irrtum, dann ganz schlaue und alles richtig. Oder diejenigen Gruppierungen, die meinten, nach 1500 Jahren, man könne Kirche auch sein ohne Amt und ohne Sakramente. Eine völlige Neuinterpretation nach 1500 Jahren. Und nicht zuletzt die Frage nach der Stellung und der Wichtigkeit des Altarsakramentes als Zentrum des Gottesdienstes und der Gegenwart Christi von einem Teil des reformatorischen Geschehens, den Reformierten, abgelehnt. Nach 1500 Jahren bis heute. Liebe Gemeinde, es wäre jetzt müßig, darüber zu spekulieren, was für die Christenheit das kleinere oder das größere Übel gewesen wäre. Käuflicher Ablass für alle Sündenschuld zur Finanzierung des Petersdomes, eine völlig verzerrte Sicht des Evangeliums, wo nur noch der Mensch im Vordergrund steht und für Geld alles angeblich zu haben gewesen wäre. Oder ein Auseinanderdriften kirchlicher, theologischer Positionen in unzählige Kirchenkonfessionen und Gemeinschaften. Wie hatte Paulus die Korinther ermahnt? Haltet einander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Also, es geht Paulus auch nicht um Einheit um jeden Preis. Es geht nicht, wie manchmal leider heute in einer falsch verstandenen Ökumene, nur noch um Friede, Freude, Eierkuchen, wo wir uns gar nicht mehr sagen, wo wir unterschiedlich denken, sondern einfach alles unter den Teppich kehren und tun so, als sei schon alles geklärt. Nein, es geht um einen Sinn, um eine Meinung, um ein Verständnis unseres Glaubens, ein hoher Anspruch. Es geht um etwas, an das wir uns alle gebunden wissen müssen, verpflichtet fühlen. Hier stehe ich und kann nicht anders, hatte Luther vor dem Reichstag gesagt, weil er seinem Gewissen und dem einen Sinn des Verständnisses des Evangeliums verpflichtet war, trotz aller Sorge um die Einheit der Kirche. Und was ist dieser Sinn für Paulus und eben auch für Luther? Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Und weil das als Apostel, als Fürst der Apostel für ihn die Hauptaufgabe war, deshalb führt er heute in unseren Zeilen so ausführlich aus, dass es für ihn nicht wichtig war zu taufen, sozusagen die Gemeindearbeit vor Ort zu tun, dass dann noch jemand sagen könnte, ja, ich bin ja sogar von Paulus getauft, dem großen Apostel, das ist mehr, das ist besser, das ist was anderes. Nein, Paulus sieht seine primäre Aufgabe, auf das Kreuz Christi hinzuweisen, so wie es später Martin Luther immer wieder im Zuge des Reformationsgeschehens deutlich macht, dass nicht er es ist, sondern Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Es geht um das rechte Verständnis des Evangeliums. Um das rechte Verständnis des Evangeliums in Qualität und in Quantität. Was meine ich nun damit? Qualität heißt, es ist der Inhalt des Evangeliums, Christus, der für uns Mensch geworden ist, gestorben ist, auferstanden ist. Er macht uns gerecht, uns, die wir Sünder sind, und wir haben im Glauben daran Anteil, so wie wir es heute in der Epistel gehört haben, ohne Zutun menschlicher Leistung, allein aus Gnaden. Das musste Luther damals Rom entgegensetzen, klar und eindeutig. Und wir dürfen heute dankbar sein, dass mit der Erklärung zur Frage der Rechtfertigung jetzt auch schon wieder, glaube ich, 20 Jahre auch Rom in dieser Hinsicht einen Schritt weitergekommen ist. Und wenn auch wir in unserer Kirche sagen, da gibt's noch einige kleine Punkte, die könnte man vielleicht noch ein bisschen deutlicher sagen und aufschreiben, so ist doch dieses Dokument ein großer Fortschritt in der Ökumene und im Miteinander der Kirchen und im Abrücken Roms von einem falschen Verständnis des Evangeliums. Aber das, liebe Gemeinde, wird immer gesehen und beleuchtet. Die Qualität des Evangeliums. Aber zum rechten Verständnis gehört eben auch die Quantität des Evangeliums. Das ist die Fülle des Evangeliums. Die Fülle des Evangeliums in Wort und in Sakrament, liebe Gemeinde. Ja, bitte, in Wort und Sakrament. Es gibt kein Evangelium ohne Sakrament. Und darum kämpft Luther und sieht deshalb auch keine Möglichkeit der Einigung mit den Reformierten und schon gar nicht mit den Wiedertäufern und mit den Schwärmern, weil sie an dieser Stelle von der Fülle des Evangeliums zurückgetreten sind in eine Armut mit fehlender Gnade, die Gott auch uns durch die Sakramente schenkt. Dass das Kreuz Christi nicht zunichte werde, hat für Luther immer bedeutet, eben daraus die Konsequenz zu ziehen. Eben zum Beispiel auch ganz konkret in der Beichte. Hier wird das Kreuz Christi mit seiner erlösenden Wirkung ganz konkret im Lösen von Schuld und Sünde zur wirklichen Freiheit der Kinder Gottes. Heute, liebe Gemeinde, richtet sich der Kampf aber vor allem, Kampf bitte in Anführungsstriche, vor allem gegen sogenannte moderne, progressive und manchmal möchte ich fast sagen angebliche Theologie, die das Kreuz am liebsten verstecken würde, sich dafür schämt und nicht mehr an die Kraft und Erlösung durch das Opfer Jesu Christi glaubt. Was feiern wir also heute? Die Spaltung der Kirche? Nein. Theologische Auflösungserscheinungen in liberalen theologischen Kreisen? Nein. Wir feiern, liebe Gemeinde, was wir eigentlich jeden Sonntag feiern. Jesus Christus und die befreiende Botschaft des Evangeliums. Kreuz und Auferstehung. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen.